بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. فرج كرب أمتنا، وألف بين قلوبنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه الدورة العلمية التي ينظمها مسجد بلال بمدينة هايلبرون، والتي اتخذت محورين: الأول حول حق المسلم على أخيه المسلم، والآخر حول المسجد ودوره في اجتماع كلمة المسلمين وتأليف القلوب. هذا وقد فرغنا من المحور الأول في لقاءات ثلاثة مضت: حق المسلم على أخيه المسلم، وهذا هو اللقاء الرابع، ويدور حول المسجد ودوره. وفي بداية اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Im Namen Allahs des Allerbarmers, des Barmherzigen, und alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, und Frieden und Segen mögen auf dem Propheten ruhen, sowie auf seine Familie und seinen Gefährten. Wenn Allah jemanden recht leitet, der ist der Recht geleitete. Und wenn Allah jemanden irre gehen lässt, für den findest du keinen Wegweiser. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden aus Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad sein Gesandter und Diener ist. Liebe Geschwister, seid herzlich willkommen zu diesem Seminar, was die Bilal-Moschee hier in Heilbronn organisiert hat. Unsere Brüder haben sich zwei große Themen vorgestellt. Das erste war die Rechte der Muslime untereinander, also das Recht des Muslims gegenüber seinem Bruder, dem Muslim. Und wir haben schon darüber in drei Vorträgen geredet. Und jetzt nehmen wir inshallah ta'ala den zweiten Teil davon, und zwar die Aufgabe der Moschee bei der Einigung der Reihen, bei der Einigung des Wortes, bei dem Zusammensein unter den Muslimen. Und wir werden inshallah ta'ala heute darüber die Einführung machen, und morgen bi'iznillahi ta'ala wird nochmal ein Vortrag zum Dhuhr-Gebet stattfinden und eines zum Asr-Gebet. Und eins nochmal zum Maghrib-Gebet, um dieses Thema inshallah noch fortzuführen. Und dabei wird der Sheikh Amin inshallah ta'ala auch unter uns sein. Und jetzt widmen wir inshallah ta'ala diesem Thema.
ونمهد لهذا الموضوع الهام، فنقول إن بناء الأمة يقوم على أصلين: الأصل الأول صلة العباد بربهم، الأصل الثاني صلة صلة العباد بعضهم ببعض لبناء أي أمة، فعندنا أصلان: الأول صلة العبد بخالقه، الثاني صلة الإنسان بأخيه الإنسان. ولذلك عندما هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، أول الأعمال التي قام بها بناء المسجد. لماذا؟ لأنه يحقق الأصل الأول، صلة العبد بالخالق، ثم آخى بين المسلمين، آخى بين المسلمين. فالمؤاخاة كانت عامة بين المسلمين، ولذلك عندما تقرأ في المؤاخاة البعض يقول آخى النبي بين المهاجرين والأنصار، نقول لك لا، قل آخى بين المسلمين، لأنك عندما تقرأ تجد أن النبي آخى بين أنصاري وأنصاري، وبين مهاجري ومهاجري، وبين مهاجري وأنصاري، فكانت المؤاخاة بين المسلمين أصلا. الأول ربط المخلوق بخالقه، الثاني ربط المخلوق بالمخلوق. ومن هنا يتضح لنا أهمية بناء المسجد. نتكلمنا عن علاقة المسلم بأخيه المسلم في لقاءات ثلاثة مضت، اللي هو الأصل اللي حقق بناء الأمة، الأصل الثاني. الآن بنتكلم مع الأصل الأول، بناء المسجد. المسجد هو الحلقة التي من خلالها يصل المخلوق إلى الخالق جل جلاله، وده أصل كل خير وأصل كل بناء. فمن عرف الله عرف الخير كله، ومن فقد الله فقد الخير كله. من عرف الله عرف الخير كله، ومن فقد الله فقد الخير كله. لذلك أول عمل يقوم به النبي بناء المسجد، ودي قضية مهمة أوي نفصل فيها بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, wir kommen jetzt zu der Aufgabe der Moschee, bei der Verbindung der Muslime untereinander oder um die Geschwisterlichkeit zu stärken. Wir sollen zuerst wissen, dass das Leben des Muslims oder der Muslime untereinander basiert auf zwei Dingen: die Beziehung des Dieners mit seinem Schöpfer und die Beziehung der Muslime untereinander, richtig? Und wenn du jetzt guckst, das allererste, was Rasulullah sallallahu alaihi gemacht hat, nachdem er Mekka verlassen hat und ist nach Medina ausgewandert, er hat auf diese Fundamente geachtet, die Beziehung des Menschen zu Allah und die Beziehung des Menschen mit seinen Mitmenschen. Das allererste, was Rasulullah sallallahu alaihi gemacht hat, war die Gründung der Moschee. Die Gründung der Moschee soll was darstellen? Die Beziehung des Menschen zu wem? Zu seinem Schöpfer, zu Allah subhanahu wa ta'ala, richtig. Und das, was Rasulullah danach auch gemacht hat, war die Verbrüderung der Muslime untereinander. Und das war eine allgemeine Verbrüderlichkeit oder Verbrüderung oder Geschwisterlichkeit. Rasulullah hat nicht nur die Auswanderer mit den Medinenser vereint, sondern er hat manchmal ein Muhajiri mit jemand von Ansar, von Medina, manchmal einer von Muhajirin mit den Muhajirin und einmal einer von Ansar mit jemandem von Ansar. Rasulullah hat Ali radiallahu anhu als seinen Bruder in der Muassal gemacht, und die sind beide Auswanderer. Weil das soll die Beziehung des Menschen jetzt zu seinen Mitmenschen pflegen. Jetzt die Beziehung des Menschen zu dem Menschen haben wir in den drei letzten Vorträgen die Rechte des Muslims gegenüber seinem Bruder, dem Muslim. Jetzt widmen wir uns die Aufgabe der Moschee als ein Grund, weshalb man den Weg zu Allah subhanahu wa ta'ala finden sollte. Denn ohne die Beziehung zu Allah subhanahu wa ta'ala hat man alles verloren, selbst wenn man denkt, er besitzt alles. Und wenn jemand die Beziehung zu Allah azza wa jalla hat und sie pflegt, dann besitzt er alles, selbst wenn er scheinbar vor den Menschen auch gar nichts besitzt.
قدم النبي المدينة ونزل على بني عوف وبنى مسجد قباء أولا مكث عندهم أربعة أيام بنى فيهم مسجد قباء من أول لحظة ينزل فيها المدينة مسجد بعد الأربعة أيام بدأ يقول لأهل المدينة اللي وقفوا على أبواب دورهم وكل يأمل أن يستضيف النبي عنده في بيته عليه الصلاة وأزكى التسليم قال دعوها فإنها مأمورة دعوا الناقة إنها مأمورة كل أنصار وقف على باب داره يرجو أن تبرك الناقة أمام بيته ليحظى بهذا الشرف العظيم أن ينزل عليه خاتم الرسل ضيفا في بيته الله أكبر شوف يا إخوة توقير العلماء والنبي العالم الآن له توقير خاتم الأنبياء خاتم الرسل تمر الدابة على دار فلان يفرح ويرجو ربه ويدعوه تتجاوز الدابة يحزن ويبعث الأمل في نفس من بعده يا إخوة ناقة النبي تسير الآن بين رجاء وأمل يحدوه حزن على فقد الأمل يا وبركة الدابة في قطعة أرض فضاء لغلامين يتيمين من بني النجار هذه الأرض أمام دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أرضه إذن هنيئا لك أبا أيوب أن تحظى بهذا الشرف أن ينزل رسول الله ضيفا عليك الله أكبر أود أن أسأل أحبابي سؤالا لو بعث النبي اليوم فينا من منا على استعداد أن يصطحب النبي إلى بيته ضيفا ويرى حاله في بيته ويرى حال أهله وولده المتكلم لا يستطيع فعل ذلك لبعدنا عن هديه هل ممكن يدخل لنا بيتك وشوف الأصنام اللي لسه ما زالت حاططها زينة في بيتك وهو الذي جاء من أجل إبطال عبادة الأصنام هل ممكن يدخل نا بيتك ويسمع الموسيقى والغناء واللهو وشوف التلفاز اللي مترين ولا ثلاثة متر فيه الأغاني والمسلسلات والأفلام ممكن ينفع كده؟ ينفع؟ ده لو الشيخ سيد جاني هقفل كل حاجة وظبط الدنيا ما بالك بالنبي النبي يا إخوة احنا بعيد قوي يا إخوة والله هل هيشوف النبي حالي مع ربي عامل إيه في الصلوات عامل إيه في الطاعات هل هيشوف المصحف بتاعي اللي مركون في الرف وعليه التراب وما بيتفتحش وحطوا زينة في النيش ولا حطوا زينة في المكتبة هل ممكن أفتح اللابتوب بتاعي للنبي عشان نشوف إيه اللي جواه إيه اللي أنا مخزنه طب الهاتف بتاعي هل ممكن أفتحه يشوف إيه الصور اللي فيه وإيه الرسائل اللي جواه وإيه المكتوب. قضية كبيرة أوي يا إخوة، قضية كبيرة أوي، قضية الاتباع، قضية الحب، إن المحب لمن يحب مطيع. هل نحن حقا نحب رسول الله؟ ولا السؤال. هل نحن حقا نعظم سنته ونهتدي بهديه ونسير على دربه ونلزم غرزه؟ أبو أيوب الأنصاري نعم يستضيف النبي، أبو أيوب الأنصاري من السلة التي قالت سمعنا وأطعنا. جاء أبو أيوب مسيعا يحمل متاع رسول الله وكأنه يحمل أعظم كنوز الأرض. الله أكبر، إنه رسول الله. دار أبي أيوب الأنصاري كانت تتكون من طابقين، فقال لنبيه يا رسول الله اصعد أنت إلى الطابق الأعلى وأمكث وأهلي في السفل. قال يا أبا أيوب السفل أرفق بنا، السفل أرفق بنا. طبعا سيدنا النبي أكيد الأنصار يأتون لرؤية النبي ومجالسة النبي، فلو صعد إلى الأعلى ربما الدخول والصعود والنزول يؤذي أصحابه أو يؤذي أصحاب البيت، وده منهج النبوة، إذا خير بين أمرين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، ده منهج النبي، فاختار النبي الأيسر. وما على أبي أيوب إلا أن يسمع ويطيع، إنه رسول الله. ننزل في السفل، يقول الرواة فاشتد الأمر على أبي أيوب الأنصاري وقال في نفسه كيف لأبي أيوب أن تطأ قدمه سقفا تحته رسول الله. إيه يا إخوة المشاعر دي؟ إيه القلوب دي؟ هل ممكن أمشي فوق سقف يجلس تحته رسول الله؟ طب ماذا تصنع أبا أيوب؟ قال فكنت إذا أردت أن أتحرك أمشي على الجدر وعلى أطراف قدمي. يمشي على الجدار كده، فمن شدة حرجه انكفأ إناء لهم به ماء، طبعا السقف من جريد. يقول فخشيت أن يسقط قطر الماء على رسول الله فجئت بالفراش الذي نفترش بعضه ونلتحف بعضه وجففت به الماء وبتنا بلا فراش وبلا غطاء. صعب أوديا في البرد، ما عندوش غير فراش بيفرش النصف على الأرض ويلتحف بالنصف والباقي. الماء الآن ينزل على سيدنا النبي مشكلة، نجفف بالفراش حتى لا تسقط قطرة على رأس النبي محمد. الله أكبر. حب، حب. فلما وجد ما وجد قص ما حدث في الغد على رسول الله فرفق به النبي وقال إذن نصعد إلى الطابق العلوي. ده مش هيعرف يعيش أبو أيوب فوق، إنه مش ممكن، خلاص نصعد. كان أبو أيوب يعد الطعام لرسول الله.
طيب نعطيهم دي وبعدين تبديهم القصة التانية
نكملها، ما لسه القصة.
طيب قصدي حتى
طيب ماشي حاضر عشان ما نطولش عليك.
الجمعة التانية اللي مش فاهمة
حاضر
نشدهم شوي.
طيب
طيب ليه بيجي شفستا der Prophet ﷺ ist gekommen zu Medina. Die hat die Moschee gebaut, er hat die Leute verbrüdert. Und bevor er eigentlich zu Medina gekommen ist, die heutige Medina, im Stadtrand oder außerhalb ist er bei einer Stadt gekommen, jeder kennt sie heutzutage noch, die heißt Quba, richtig? Das erste, was Rasulullah sallam gemacht hat, war auch die Moschee bauen. Danach ist er 4 Tage geblieben, hat denen die Moschee gezeigt, alles, ist sallallahu alaihi wasallam weitergegangen und ist in Medina eingetroffen. Wo er in Medina gegangen ist, alle Sahaba warten draußen. Jeder vor seiner Haustür und er hofft, dass Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu Gast bei ihm kommt. Jeder kommt und will, Rasulullah, komm ja Rasulullah bei mir. Rasulullah sagt, lasst sie, die wird von Allah geführt. Allah schickt sie da, wo sie hingehen soll. Jeder wartet, wartet auf die Hoffnung. Wenn es nichts klappt, er verfolgt die Blicke mit Trauer. Der andere stattdessen beginnt seine Freude. Ja, vielleicht bin ich dran. Der Kamel geht vorbei, genau mit der Enttäuschung der Trauer. Der andere kriegt wieder Hoffnung. Und so weiter und so fort. Bis der Kamel des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelandet ist bei einem Platz. Bis das Kamel des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist, in einem großen Platz, eine leere Grundstück, gehörte 2 weisen Kindern von Beni Najjar, ein Stamm dort. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, hier bauen wir bi'idhnillah die Moschee. Sein Kamel hat sich dort hingesessen. Gegenüber dieser Moschee oder diesem Platz, das Haus eines bekannten Sahabi. Wie hieß der nochmal? Ah, die Arabisch verstehen konnten antworten, haben es mitgekriegt. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu wa ardah, einer der bekannten Sahaba. Herzlichen Glückwunsch, sagen wir zu Abu Ayyub al-Ansari, den Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat seine Einladung angenommen. Abu Ayyub al-Ansari trägt ja die Sachen vom Propheten sallallahu alaihi wasallam und geht damit hin, so wie die Überlieferung sagt, er trägt seine Ware oder die Sachen von Rasulullah, wie wenn er die teuersten Schätze der Welt trägt. Und geht zum Propheten, geht bei ihm nach Hause. Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu sagte, ja Rasulullah, oben haben wir für euch vorbereitet. Alles schön, sauber und so weiter und so fort. Du gehst nach oben. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, nein, lass uns unten lieber sein. Warum? Das ist für uns und für dich einfacher. Warum? Weil die Leute kommen mich besuchen, die müssen nicht durch das ganze Haus hoch und runter. Wenn du unten bist und wir oben sind, deine Familie hat ständig Leute, die gehen rein und raus. Lass uns unten sein, ist für uns einfacher. Der Scheich hat erstmal hier einen schönen Aspekt erwähnt. Er sagte, Moment, jetzt seid nur ehrlich. Wenn Rasulullah sallam derzeit unter uns erscheinen würde und Rasulullah sallam, oder würdest du ihn einladen bei dir nach Hause, was denkst du, was würde Rasulullah von dir sehen zu Hause? Diese Mikrofon, warum macht ihr so? Ach, ich hoffe, die Jama'a in Aqsa und die Heizen sind draußen. Allah barik fik. So, bist du bereit, dann Rasulullah sallam bei dir einzuladen? Wenn ihr reinkommt, was würde er sehen? Wal'iyadu billah, nur ein riesen Fernsehen, 2 Meter breit. Und ständig läuft da laufen Musik oder Fernsehen, Filme und so weiter. Würdest du dich trauen, deinem Propheten deine Hände zu geben, dass er guckt, alles was du schreibst, mit wem alles du redest und welche Bilder drauf sind? Und dein Computer und so weiter und so fort. Oder diese Dekorationen, die du hast, da sind noch Statuen drin und Bilder von Sachen, die Rasulullah gekommen ist, nur um die zu bekämpfen. Der Scheich sagt, ich, was ich euch hier predige, ich werde es mir 10-mal nochmal überlegen, ob Rasulullah bei mir reinkommt oder nicht. Nicht, weil wir ihn nicht lieben oder mögen oder nicht gastfreundlich zu ihm sind, sondern wir würden uns schämen, ihn bei uns einzuladen, dass er genau das findet, was er eigentlich verbietet. Aber Abu Ayyub al-Ansari war bereit. Warum? Er liebt Rasulullah mit Recht. Und er hat sein Leben dafür aufgeopfert. Abu Ayyub al-Ansari war unter den wenigen, die bei bestimmten Ayat, wo sie herabgesandt wurden, das allererste, was sie sagte, سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا, wir hören und wir gehorchen. Ihr überlegt sich nicht zweimal. So war er, radiallahu anhu, arda. Jetzt guckt mal das Zeichen der Liebe tatsächlich. Rasulullah sallam in seiner Art war, wenn er die Wahl hatte zwischen zwei Dingen, er nimmt sich immer das Einfachere, richtig? So deswegen er sagte, unten für uns ist einfacher und für dich auch. Abu Ayyub al-Ansari will Rasulullah glücklich machen. Er sagte, okay, ich hochgegangen. Was hat er da gemacht? Er sagte, wie kann ich oben laufen auf eine Decke mit meinen Füßen und unter mir ist Rasulullah? Er hat sich gar nicht mehr getraut, da zu laufen. Wenn er laufen ging, er ging an die Wand entlang mit den Spitzen seiner Zehen. Und mitten in dieser Panik, Rasulullah ist drunten, traut sich nicht, hatten sie einen Wasserbehälter, hat er umgekippt. Und die ganze Decke ist gebaut mit Holz und Palmen, Blätter und Fasern. Alles würde runterfallen. Auf wen? Auf Rasulullah. Mitten in der Nacht soll er Rasulullah wecken. Er sagte, ich hatte nichts außer eine Matratze oder eine Decke, die wir teilweise als Matratze hatten und die Hälfte davon als Decke für uns nehmen. Wo das Wasser gefallen ist, ohne zu denken, nimmt er die Matratze oder diese Decke und tut den Boden abtrocknen. Ihr hört natürlich, Saudi-Arabien, Medina ist heiß und so, aber bitteschön in der Nacht. Ihr könnt euch vorstellen, auch wie die Kälte ist. Und die einzige Decke, die er besitzt und seine Familie, ist jetzt nass. Er sagte, die ganze Nacht saßen wir so in die Ecke, in der Kälte, und wir trauen uns nicht mal zu bewegen. So wie panikvoll er war, nächsten Tag, sofort sagt ja Rasulullah, bei mir war 1, 2, 3. Erlöse mich. Ja, rette mich. Rasulullah sallallahu alaihi wa sah tatsächlich, wie bei ihm das schwer, er kann so nicht mehr leben. Er sagte, khalas, ja, aber Ayyub, wir gehen nach oben. Und dann begann die nächste Episode. Das wollen wir inshallah von unserem Sheikh gleich hören.
كان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه كان أبو أيوب رضي الله عنه وأرضاه يعد الطعام لرسول الله ثم يمكث وأهله ينتظران فراغ النبي من طعامه حتى يأكلوا من نفس الموضع الذي أكل منه النبي تبركا برسول الله يا الحب إيه الحب ده إنه جيل اختاره الله لنبيه جيل الصحابة ده جيل مختار الله اختاره للنبي رجال رضي الله عنه أحب النبي حبا صادقا فرفعهم الله عز وجل النبي يأكل ثم يعيد الطعام أبو أيوب يأكل من نفس الموضع الذي وضع فيه النبي يده تبركا بالنبي منهم وأهله كذلك في يوم أعد الطعام لرسول الله وأرسله وانتظر كالعادة فإذا بالنبي يرد الطعام ولم يأكل منه شيئا فزع أبو أيوب ما الذي حدث حمل الطعام وعاد مسرعا للنبي يا رسول الله كنت وأهلي ننتظر حتى تفرغ من طعامك فنأكل من موضع أكلك فلماذا رددت طعامنا؟ قال أبا أيوب به شجرتان لا أكلهما البصل والثوم قال أبو أيوب أحرام يا رسول الله؟ قال لا ولكني أناجى الله أكبر الملك يأتيني والملك يتأذى من ريح البصل ويتأذى من ريح الثوم ماذا فعل أبو أيوب قال لا ضير يا رسول الله أكره ما تكره ولم يأكل البصل ولا الثوم إيه الحب ده البصل حلال والثوم حلال لكنه الحب النبي كان لأكله لعلة شرعية جبريل يتأذى من ريح البصل والثوم فكان النبي لا يأكل أيضا منع من أكل البصل والثوم أن يأتي إلى المسجد في صلاة الجماعة ليه؟ هيأذي المصلين وهيأذي الملائكة اللي بيصلوا معنا الله هو ده الإسلام، هو ده الحب يا إخوة. فمنع أبو أيوب على نفسه أكل البصل والثوم لأن النبي يكره البصل والثوم، ده الحب. لكن مش معنى كده أن أنت ما تأكلش البصل، لا كل، بس كل في غير أوقات الصلاة، وإذا أكلت اهتم بنظافة الفم، وانت جاي المسجد الطيب، بس اوعى الطيب عادة، ولكن الطيب عبادة. عبادة اه والله، مشكلتنا عادات كتيرة في حياتنا لو صدقنا فيها النية تحولت عبادات. كلنا بيضع العطر والبرفان، لكن عادة. طب حطها عبادة ازاي؟ انا بتطيب لأن النبي قال حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، أي زوجات النبي، وجعلت قرة عيني في الصلاة. أنا بتطيب حتى لا أؤذي أحدا من المسلمين عندما آتي المسجد، أنا أتطيب حتى لا أؤذي الملائكة. فتحول الطيب من عادة إلى عبادة تؤجر عليها. طب ما نطبق دي يا شيخ جلول، اديهم كده يطيبوا عبادة، طيبهم كده عشان تاخد الأجر، وهاتها تاني عشان دي سلطانة العطور.
طيب نترجم عبال ما يتعطر.
على ما يتعطر.
الله يبارك، واحنا نعطر أسمعهم بالكلام الجميل عشان أخواتي يتعطروا بالكلام الجميل.
الله يحفظك،
عجبك الكلام ده.
انت على سخط.
يبقى شفستر Es wird gerade hier eine Duftrunde geschenkt von unserem Sheikh. Das können wir den Schwestern nicht schenken. Aber dafür werden wir ihnen ein paar Worte geben, die gelten auch als ein Duft für unser Gehör, für unseren Herzen, inshallah. Liebe Geschwister, Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu ardah hatte dann Essen eines Tages zum Propheten sallallahu alaihi wasallam gemacht. Was heißt eines Tages? Er hat immer Essen für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gegeben.
Allah yirda alayk. أتعطر منها؟
نعم وأعطر.
الله دي بقى أكيد لا، دي اسمها زهرة الخليج. أحسنت،
أنت طلعت خبير. الله عليك، لازم لنا درس في العطور. خلاص
طيبة طيبة، أنا عارفها طيبة.
Er hat Essen immer gemacht für Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Und subhanallah, wir sprechen gerade für die Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die geben dem Propheten das Essen und sie warten, bis Rasulullah fertig wird. Wenn Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fertig war und der Rest des Essen kommt, Abu Ayyub und seine Familie essen genau vom Teller von Rasulullah und die suchen die Stelle, von der Rasulullah auch gegessen hat, in der Hoffnung, dass sie den Segen von Rasulullah noch erwischen. Irgendwie sein Speichel oder seine irgendwas von ihm. Eines Tages das Gleiche passiert. Rasulullah schickt aber das Essen zurück unberührt. Abu Ayyub al-Ansari denkt, was hat sich geändert? Er nimmt das Essen und gibt dem Propheten. Ja, Rasulullah, warum hast du nichts gegessen? Er sagte, drin sind es zwei Pflanzen, die ich nicht esse. Was denkt ihr, was könnten die sein? Nur die Deutsch können. Zwei Pflanzen sind drin, die esse ich nicht. Wisst ihr, welche die sind? Was denkst du, Bruder? Zwiebel und Knoblauch. Hast du dir überlegt, ne? Da denkst du mit Sujuk ein bisschen nach. Rasulullah s.a.w. sagte, ich esse nicht. Er sagte, sind die etwa haram, ja Rasulullah? Er sagte, nein. Aber ich rede heimlich mit jemandem, den du gar nicht, mit dem du nicht redest. Mit wem redet Rasulullah s.a.w. in der Einsamkeit? Was denkt ihr, mit wem? Mit Jibril alayhi salam.
حبب إلينا من الدنيا دي الحاجات الجميلة والحاجات الثانية كمان.
Somit ich rede mit Jibril, er kommt, bringt mir Offenbarung, erklärt mir den Glauben, ich rezitiere Koran auf ihn und Jibril stört sich von dem Geruch von Knoblauch, deswegen esse ich die gar nicht. Darf man dann nimmer Knoblauch essen oder Zwiebeln? Der Sheikh hat euch gesagt, nein, darfst du, aber pflege bitte deinen Mund, Hygiene danach. Oder esse sie am besten in Zeiten, wo du gar nicht in die Moschee gehst. Denn Rasulullah hat im Nachhinein tatsächlich es untersagt, dass jemand Knoblauch und Zwiebeln richtig stopft und dann kommt er in die Moschee. Weil die Menschen verletzen sich auch genauso davon. Deswegen, unsere Brüder haben manchmal kritisiert, ja, warum Ramadan immer Salat ohne Zwiebel? Ja, wenn wir dann hier beten danach, 100 Leute und alle haben ein Kilo Zwiebel im Salat gegessen, dann der Khushu' geht auch weg. Ja. Einmal haben wir wirklich Salat bei Ramadan zurück. Brüder, wir essen es nicht. Ah, Verschwendung. Lieber verschwende ich ein Kilo Tomate und ein Kilo Gurke, als dass 100 Leute abhauen. Hauptsache, darfst du, und aber in anderen Zeiten. Und deswegen pflegst du deinen Mund mit Hygiene, sogar nehme Duft. Kommst du in die Moschee, tu dich richtig pflegen damit. Rasulullah sallam sagte in einem authentischen Hadith, von eurer Dunya wurden mir zwei Dinge so schön in meinen Herzen geführt. Das erste ist Duft. Deswegen der Sheikh wollte mit uns diese Sunna beleben. Und was auch noch zusätzlich zum Duft, ähnlich kann bei dem Al-Itr, als man das Spaß ist, die Frauen des Propheten. Meine Frauen wurden mir lieb gemacht. Ich liebe meine Frauen. So, Duft wurde mir schön gemacht in dieser Dunya. Und die Frauen, also meine Frauen, und mein Augengefallen wurde im Gebet gemacht. Das heißt, Rasulullah hatte am meisten Freude, wenn er was getan hat? Wenn er gebetet. Sallallahu alaihi wa sallam. Bitte schön.
اشترى النبي قطعة الأرض من غلامي بني النجار وبدأ يبني المسجد النبوي. المسجد اتبنى من الطوب اللبن وكان طوله 100 ذراع وعرضه 100 ذراع. السواري أي العمدان من جذوع النخيل والسقف من جريد النخيل. حصباؤه من الحصى ما في فرش. أدي أول باب في إعمار المساجد إقامة الجدران، لأن عمارة المسجد تنقسم إلى قسمين، عمارة بناء وإنشاء وعمارة عبادات وأعمال صناعة الرجال. انتبه، اوعى تقدم الجدران على بناء الإنسان، تبقى مصيبة. عشان كده احنا من ضمن مشاكل الأمة ان احنا عندنا مساجد جدرانها مزخرفة وخالية من المنهج، لا علم يدرس ولا منهج يقام، اهتمنا بالجدران فقط وطردنا الإنسان، ودي مصيبة. تجد كثير من المساجد ينفرون الأطفال، سبحان الله، وكأن المساجد لا يدخلها إلا كبار السن. مصيبة كبيرة جدا، ضيعنا أولادنا ونفرناهم. طب سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كلم بيصلي إماما بالأمة يحمل أمامة بنت زينب حفيدة النبي، إذا ركع وضعها وإذا رفع حملها وإذا سجد وضعها وإذا رفع حملها طيلة صلاته. علق ابن حجر تعليقا على هذا الحديث عجيب، معنى كلامه أن النبي في هذا المشهد خير بين أمرين، بين كمال الخشوع وبين تعظيم حق الطفل ويتنازل عن بعض الخشوع، فاختار النبي حق الطفل. والإنسان عشان يصلي لابد أن يكون كامل الخشوع. طب اللي شايل ابنه أو طفله هينقص إيه؟ من خشوعه، بيشيل وبيحطه ويشيله، صح؟
وخايف عليه
يقع، صح؟ فالخشوع إيه؟ فتنازل النبي عن بعض الخشوع تعظيما لحق الولد. نجحنا نطردهم من المساجد، وننهارهم. مش احنا عايزين نراجع المنهج بقى ولا ايه؟ طب بلاش دي. ده شوف فقه الامام الشوكاني رحمه الله صاحب نيل الاوطار من ائمه بلاد اليمن. في يوم بيصلي اماما وكان له عمامه كبيره، اثناء الصلاه العمامه انحلت، فهو بيصلي اماما بدا يلف العمامه. طبعا في عمامه 10 متر، عمامه بقى مش عمامه. فلما فرغ جاء احدهم، وما اثر هؤلاء اللي قتلهم الجهل، ده مين ده اللي بيلف العمامه؟ امام الائمه في زمانه، فقيه الامه في زمانه، هتيجي تنكر عليه؟ ما دام لف العمامه يعني عارف الحكم الفقهي. فجاء المتنطع يقول يا امام قمت بلف العمامه اثناء الصلاه؟ فقال العالم ولف العمامه ايسر من حمل امامه. ولف العمامه ايسر من حمل امامه. ائمه بيتكلموا بالادله، يعني الحركة في الصلاة إن كانت لمصلحة الصلاة لا تضر ولا تؤثر. أنا لفيت الإمامة في ركعة، النبي قعد في الصلاة الربعية 4 ركعات يحمي الإمامة وينزلها. الله أكبر. بل في الصحيح صلى النبي يوما إماما، ما هو ده دور المسجد أهو بقى، احنا بنتكلم عن دور المسجد، وسجد فأطال في السجود يقول الراوي فظننت سوءا، أي ظن أن النبي قد قبض في سجدته. يقول فرفعت رأسي من سجودي أنظر إلى رسول الله فرأيت الحسن على ظهر النبي فعدت إلى سجودي. فلما فرغ النبي من صلاته قال إن ابني هذا صعد على ظهري وأنا ساجد، فكرهت أن أرفع رأسي حتى يقضي حاجته. لما يتبسط براحته كده وينزل براحته، مش نشيله ونرميه عشان لا. إيه الجمال ده؟ هو ده الإسلام. لذلك بنى النبي أمة وأقام دولة بالمنهج ده، بنى أمة. فأنا عندي بناء جدران دي عمارة، وعندي بناء إنسان ودي الأهم اللي هنتكلم عنها بعد أن يترجم المترجم.
Liebe Geschwister, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat jetzt diesen Grundstück gekauft. Wir haben gesagt, gehörte wem diesen Grundstück? Zwar nicht Abu Ayyub. Es gehörte 2 Waisenkinder von Bani Najjar. Abu Ayyub war gegenüber. Rasulullah hat es gekauft. Die Moschee war 100 يعني ellen Länge.
يعني حوالي كده 50 متر طول في 50 متر عرض.
Ungefähr 50 Meter, so eine Ellenlänge. Ja. Ungefähr 50 Meter mal 50 Meter. Natürlich die Wände mit einfachen Steinen selbst gebaut. Die Pfosten für die Decke aus يعني Baumäste von den Dattelnbäumen, Palmen. Die Decke selber mit den Palmenfasern gemacht und der Boden der feine Sand. Das ist die Moschee. Und so hat Rasulullah diese Imar, das der Aufbau der Moschee. Aber diese Art von dem Aufbau, sagen die Gelehrten, Aufbau der Wände. Aufbau der Mauern. Es gibt eine andere Aufbauart. Das ist die Aufbau nicht der Mauer, sondern Aufbau des Menschen. Nicht der Wände, sondern der Menschen. Rasulullah pflegte die Moscheemauer, egal wie, Hauptsache wir haben einen Ort. Aber widmete sich umso mehr zum Aufbau der Menschheit aus der Moschee heraus. Und deswegen, yani, wir haben heutzutage Moscheen, die haben unendlich viel Geld ausgegeben in den Moscheen. Ja, Menschen, Moschee mit Kuppel, mit dies, mit jenes, mit den teuersten alles und alles. Und du guckst, wenn kleine Kinder in der Moschee beten, die werden nach Hause geschickt. Bring uns keine Kinder. Oder wenn wir beten, sperr sie in der Bibliothek raus, weil die stören. Taib, wenn jedes Kind kommt, wird woanders gesperrt oder bleibt zu Hause. Wann baust du diese Menschen auf? Und deswegen, Rasulullah sallam, der hatte gewisse Situationen, wo er diesen Aufbau des Menschen richtig gepflegt hat. Yani Rasulullah sallam, ihr wisst, wo er einmal gebetet hat, der hatte Umama getragen. Umama ist die Tochter von Zainab, seine Tochter. Also, Hafittu, yani.
Das ist so seine... Binti, Bintu.
Genau. Die Tochter von seiner Tochter, Zainab. Tochter des Propheten. Also seine Enkelin. In einem 4-Rak'a-Gebet am Stehen trägt ihr sie. Wenn ihr Rukur macht, setzt sie ab. Wenn ihr dann aufsteht, hebt sie. Wenn ihr wieder zu Sujud geht, lässt sie runter und betet. Und bei allen Positionen hebt sie und nimmt sie hoch, bis das Gebet fertig ist. Imam ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, er hatte hier eine Anmerkung, eine feine Anmerkung, er sagte, Rasulullah s.a.w. hätte die Wahl zwischen die vollständige Demut im Gebet, richtig Khushu' zu haben, oder das Recht des Kindes, dass er nicht runterfällt, dass man ihn trägt, wenn ich ihn alleine lasse für Gebet, der wird weinen. So Rasulullah hatte die Wahl zwischen dem vollständigen Khushu' oder das Recht des Kindes, und Rasulullah s.a.w. hat das Recht des Kindes vorgezogen. Obwohl wir verpflichtet sind im Gebet, möglich mit Maximum an Khushu' zu beten. Aber in so einem Fall, das Recht des Kindes war bevorzugt bei Rasulullah sallam. Und deswegen Imam al-Shawkani, rahmallahu ta'ala, einer der Großgelehrten aus Jemen in seiner Zeit, war der Faqih der Umma dort. Eines Tages mitten im Gebet, der hatte so einen riesen Torbahn. Die Torbänder, die werden Jahr zu Jahr immer kleiner. Bis sie so geworden sind, bis man gar nichts mehr hat. Andere haben sogar Glatze, nicht mal Haare. Ne? Das wird immer klein. Andere haben nicht mal einen Kopf mehr. Kein Gehirn drin. So, Hauptsache, der hatte so einen riesen Torbahn. Mitten im Gebet hat sich ein Rand davon aufgelöst. Und so, er begann mitten im Gebet das zu binden. Da kam einer, der anscheinend von den viel Großgelehrten unserer heutigen Zeit, die sich nicht mal Zeit genommen haben, einmal ein Dars bei einem Imam zu hören. Er kommt zu ihm und sagt, ja Imam, der will jetzt den großen Gelehrten seiner Zeit kritisieren. Hast du nicht gewusst, dass im Gebet die Bewegung verboten ist? Du tust da dein Torban binden? Der hat ihm eine schöne Antwort gegeben. Er sagte, Torban zu binden, vorher habe ich es Amama. Amama zu binden ist einfacher als Umama zu tragen. Ne? Was ist einfacher? So, das zweimal zu binden oder 4 Rak'at lang hoch, noch runter hoch. Rasulullah, das war seine Sunna. Das ist die Art, was er den Menschen beigebracht hat. Die Moschee wird gepflegt durch die Menschen und für die Menschen. Hauptsache nun, Rasulullah sallam betete eines Tages. Der Überlieferer vom Hadith, das ist im Authentischen, hat ein normales Gebet gemacht, plötzlich betete er. Er hatte einen langen Sujud. Der Überlieferer vom Hadith sagte, ich habe ihr was Schlechtes vorgestellt. Er dachte, Rasulullah ist gestorben. Ihr wisst, Rasulullah hat allgemein lange Sujud gemacht, richtig? Jetzt wenn der hinter Rasulullah sagt, Rasulullah hat einen langen Sujud gemacht, das heißt vielleicht unser ganzes Asr-Gebet ist in diesem Sujud. Sogar hat er seinen Kopf gehoben, um zu gucken, ist da was passiert, legt Rasulullah auf den Boden. Er sagt, ich habe meinen Kopf aufgehoben und ich sehe das Enkelsohn des Propheten auf seinem Rücken. Al-Hasan und Al-Hussein, ist er auf Rasulullah sallam auf seinem Rücken? Er sagte, dann wusste ich, das hat einen Grund. Er hat Sujud weitergemacht, wo Rasulullah sallam fertig war. Er sagte, wisst ihr, was mein Sohn zu seinem Enkel sagt, mein Sohn, der ist auf meinen Rücken gestiegen, während ich gebetet habe. Und ich wollte seinen Spaß nicht verderben, bis er selber fertig war. Was tut Rasulullah hier? Er tut das Menschen aufbauen. Den Menschen aufbauen. Und das ist, worauf wir auch Prioritäten heutzutage geben sollten. Und das wird inshallah der Teil, über den wir jetzt gleich zu sprechen kommen.
بناء الإنسان يقدم على بناء الجدران هذه حقيقة لابد أن نعلمها في المساجد في سورة النور هنقرأ كده مع بعض آيتين كلكم بيقرأهم وحفظهم الله تعالى يقول في الآية 36 في سورة النور في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار بحثت كنت قديما أصنف بحثا عن صفة الرجال من المؤمنين رجال فهذه اللفظة شغلتني فقلت أصنف فيها بحثا الفرق بين الذكور والرجولة فبحثت في أي بيئة يصنع الرجال فلم أجد بيئة لصناعة الرجال إلا المساجد فقط وذا اللي قال القرآن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال من يا رب رجال يبقى مصنع الرجال فين في المسجد يبقى كل من أخطأ طريق المسجد ليس برجل وإن اتصف بالذكورة تاني كل من أخطأ طريق المساجد انتفت عنه صفة الرجولة لأن الرجولة صفة مش جنس الجنس ذكر وأنثى إنما في صفات الرجولة صفة الرجولة صفة فين مصنع الرجولة فين المساجد رضي الله عن صحابة نبينا قيل أن عمر الفاروق جلس يوما في المسجد وحوله أصحاب رسول الله وسألهم عن أمنياتهم يا فلان ماذا ترجو فقال يا أمير المؤمنين أرجو ملء هذا الوادي ذهبا عايز ملء المدينة ذهب الله إذا لسه فأصحاب النبي من يريدون الدنيا بالشكل ده ذهب فتعجب عمر وقال ولما قال كي أنفقه في سبيل الله رب العالمين الهمم دي طيب اللي بعد وانت قال يا أمير المؤمنين أرجو ملء المدينة خيلا ده يعمل إيه ده سباق ورهانات ولا يعمل إيه زي ما تسمع يقول لك مش عارف الأمير الفلاني راح اشترى مش عارف مهر حصان صغير كده مش عارف بكام مليون دولار والأمة مش لاقية تعالج مرضاها في بعض البلاد وده بيشتري مهر مهرة شوف بقى الرجال اللي تربوا فين تصنعوا فين دول في المساجد في بيئة المساجد يريد ملء المدينة خيلا قال ولما يا رجل قال كي أغزو بها في سبيل الله رب العالمين وجه الدور على عمر وأنت يا أمير المؤمنين ما ترجو قال أرجو ملء هذا المسجد رجالا كأبي بكر الصديق يا شوف المعيار الأمة لا تبنى إلا بالرجال وفي رواية وعمار بن ياسر وفي رواية وسلمان الفارسي دول اللي تربوا على إيد النبي
اتربوا فين؟ فين؟ ايوه في المسجد، في المسجد. ما لنا نرى مساجدنا خاوية وملاعب كرة القدم عامرة. في ملاعب كرة القدم والمباريات آلاف مؤلفة ينتظرون اللعيبة حتى يأتوا. إحنا يوم الجمعة الخطيب بينتظر الناس حتى يأتوا. يا رب سلم، يا رب سلم، يا رب سلم. وقفنا على أبواب الخلق وتركنا باب الخالق إلا من رحم ربي وعصم. شوفهم كده في الجوب سنتر واقفين طوابير وانتظار ساعات. لو جه المسجد وأخرنا الإقامة دقيقتين يعمل لنا فتنة. لو خطيب الجمعة كده ربنا فتح عليه وزود خمس دقايق تبقى مصيبة في بعض المساجد. يعني مش بتكلم عن مسجدكم، أنا بتكلم عن أحسن. أنا ما بجيش عندكم كتير، أنا بتكلم عن مساجدنا احنا.
وكلها واحدة.
نعم. عشان تعرف بس المعايير يا إخوة المختلة، علشان ما تسألنيش يا عم الشيخ ليه حالنا كده؟ ليه انكسرنا؟ ليه العراق ضاعت؟ وسوريا ضاعت؟ واليمن ضاعت؟ ليه اللي بيحصل في بورما وجبال أراكان؟ ليه اللي بيحصل اليوم في الجزائر وفي السودان؟ ما تسألنيش، لأن الله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ما بأنفسهم. فالرجال يصنعهم فين؟ في المساجد. رجال، الرجال لهم صفات بقى. لا تلهيهم تجارة ولا بيع.
طب نعطيهم الصفات دي.
حاضر. أفش.
نضبطهم.
نضبطهم.
طيب. بالمصري.
في المصري.
Liebe Geschwister, wir haben gesagt, der Aufbau des Menschen, der Mensch als Konstrukt wird im Islam bevorzugt als das Konstruieren von den Gebäuden. Selbst wenn es die Moschee als Mauer ist. Und der Imam Barakallahu fi, er nimmt eine Ayah aus Surat An-Nur. Surat An-Nur, An-Nur bedeutet das Licht. Das soll wie ein Lichtwegweiser für uns gelten, diese Ayah. Surat An-Nur, Vers 36, Allah subhanahu wa ta'ala sagte, in Häusern, die Allah erlaubt hat, dass sie erbaut werden. Diese Moscheen ist es nicht, weil wir schlau sind oder sonst. Allah hat es ermöglicht, dass sie aufgebaut werden und dass sie hoch werden und dass dort sein Name gedenkt wird. In diesen Moscheen gibt es Männer. Gibt es Männer, die nicht durch Tijara oder durch Handeln abgelenkt werden von dem Gedenken Allahs und das Gebete verrichten und die Zakat entrichten. Sie fürchten sich an einem Tag, an dem die Herzen und die Blicke verändert werden, verdreht werden, damit Allah sie belohnt, entsprechend mit dem Besten, was sie zu tun pflegten. Und Allah, yani, und Allah subhanahu wa ta'ala rechnet mit ihnen ohne zu rechnen. Also belohnt sie ohne zu rechnen. Liebe Geschwister, der Sheikh Barakallahu fi, er sagte, ich habe damals, wo ich mich beschäftigt hatte mit dem Tafsir und der Bedeutung davon, ich habe diese Ayah gelesen und ich wollte unbedingt wissen, was macht einen Menschen zu einem Rajul? Diese Rajula, diese Männlichkeit. Er sagte, ich habe gesucht und untersucht und gelesen und egal wie ich das Thema angefangen hatte mit der Untersuchung, ich bin bei einem Ergebnis gelandet und zwar, die Männlichkeit kommt aus den Moscheen hervor. Denn Männlichkeit ist eine Eigenschaft, es ist kein Geschlecht. Bist du ein Mann oder eine Frau, es ist kein Jins in dem Arabischen, sondern Rujul ist eine Eigenschaft. Es gibt ja männlich und weiblich vom Geschlecht her. Im Arabischen hat nichts mit Rajul zu tun, das hat mit Zakar zu tun. Zakar, der hat männliche Genitalien. So, eine Frau hat weibliche Genitalien. Aber ob der mit diesen männlichen Genitalien auch ein Mann ist, männlich ist, im Arabischen sind es zwei verschiedene Paar Schuhe. Und deswegen, hier den Satz habe ich mit sehr viel Sorgfalt geschrieben. Er sagte, jeder, der den Weg der Moschee verfehlt hat, ist kein Männlicher. Selbst wenn er die männlichen Genitalien trägt. Jeder, der den Weg der Moschee verfehlt, ist kein Mann, selbst wenn er vom Geschlecht her die von einem Mann hätte. Liebe Geschwister, Umar radiallahu anhu arda gab uns dafür ein Beispiel. Eines Tages saß er in der Moschee mit einigen Sahaba und vielleicht einige Tabi'in dazu. Und radiallahu anhu, er hat immer mit ihnen über Islam gesprochen und so weiter, um ein bisschen nachzudenken über diese Dunya, über die Akhira und so weiter. Eines Tages sagte er zu ihnen, sagt mir, was würde jeder von euch, wenn er jetzt könnte, was würde er sich am meisten wünschen? Einer sagte, ich wünsche mir so viel, wie in Medina ist, an Gold. Allah, so viel Gold willst du haben? Wieso? Was willst du mit dem ganzen Gold machen? Er sagte, damit ich das für Sabilillah ausgebe. Nicht so wie, ne, wir sagen würden, ich will ja mir ein üppiges Leben leisten. Nein, nein, ich will so viel haben, damit ich für Sabilillah ausgebe. Nicht an sich denke, sondern an die Ummah und die Armen, Bedürftigen. Ein anderer, und du, was wünschst du dir? Er sagte, ich wünsche mir so viele Pferde. Allah, aber so viele Pferde, was willst du damit tun? Er sagte, dass ich sie fi sabilillah schicke, um die Grenzen des Islam und so weiter zu bewahren. Der Sheikh sagt, damit ihr versteht, heutzutage irgendwas in dieser Umma ist verkehrt. Der eine kommt aus irgendeinem Land, die sind reich, der geht durch die Welt und sucht sich ein kleines Pferdchen, ein Jugendpferd. Er kauft ihn für Millionen. Warum? Er will vielleicht damit Rennwettbewerb oder zum einfach Ansehen. Du gibst Millionen für ein kleines Pferd. Und die Muslime hungern. Und die haben keine Krankenhäuser, wo sie behandelt werden und so weiter und so fort. Irgendwas ist in dieser Umma verkehrt. Jeder sagte was. Dann haben die gesagt, Moment, du stellst dich dann sogar ständig die Frage, du, was wünschst du dir denn? Er sagte, ich wünschte mir so eine Moschee voll von Männern, gleich wie Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Weil so ein Mann, den findest du nirgendwo. Das sind die Seltenheit. In einer Überlieferung und so eine Moschee voll. Wie Abu Bakr und auch noch Ammar ibn Yasir radiallahu anhu. Und eine Überlieferung, auch Salman al-Farisi radiallahu anhu. Diese Männer sind wertvoller als alles andere, was ihr gesagt habt. Wisst ihr warum? Weil die wurden durch Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konstruiert. Die wurden aufgebaut zwischen den Händen des Propheten oder mit den Händen des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist die Antwort vielleicht auf die Frage, warum geschieht das in Irak, warum in Syrien, schau mal was in Jemen, schau mal da überall, in Algerien und so weiter, Burma. Das ist die Antwort. Allah subhanahu wa ta'ala gab die Antwort schon bereits. Er sagte, Allah lässt den Zustand eines Volkes nicht verändern, erst wenn sie sich selbst verändern. Zum Guten, das heißt, sie verändern sich zum Guten. Wenn die Änderung zum Schlechten ist, dann du weißt die Antwort, warum unser Leben so aussehen derzeit.
لذلك دعني أقول لك أخي الحبيب والله لن تعود للأمة مكانتها إلا إن عدنا إلى الصلاة. تاني لن تعود للأمة مكانتها إلا إن عدنا إلى الصلاة ووضعنا الجبهة على التراب لعظمة الله، لأن الله تعالى يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وقد سمى الصلاة بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في باب تحويل القبلة، لما السفهاء قالوا صليتوا إلى بيت المقدس 17 شهر في المدينة، إذن صلاتكم بطلة ما دام القبلة الكعبة، فنزل القرآن يقول وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس مقبولة، لأن الذي أمركم بالتوجه هو الله، فسمى الصلاة ماذا؟ إيمانا. والله يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإن حققنا الصلاة بخشوعها وخضوعها
حققنا الإيمان،
بس خلاص ينصرنا الله عز وجل ويدافع عنا الله عز وجل. في المساجد يبنى الرجال، في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن يعني أمر أن ترفع أي يعلو قدرها وبناؤها، ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه بالأذان في كل صلاة، بالذكر بالصلاة، يسبح له فيها بالغدو والأصال بداية اليوم وآخره رجال، لا تشغلهم دنيا لا تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حققوا الإيمان. لماذا المسجد؟ لأن المسجد يؤلف القلوب، في المسجد بنجتمع 5 صلوات في كل يوم وليلة، فيتعرف الجار على جاره ويسأل الأخ عن أخيه، فتكون الأخوة الإيمانية الصادقة، فتبنى الأمة. فدور المسجد تأليف القلوب، بنشوف بعض في الصلوات الجماعة، بنطمئن على بعض، بنعرف بعض، بنسأل على بعض، تتوثق العلاقات والروابط. فالمسجد وصلنا بربنا، بل ووصلنا ببعضنا، فتحققت ركيزة بناء الأمة. لذا أختم وأقول نصيحة محب: الزموا المساجد وقوموا بإعمارها بالنفقات وبالأعمال والعبادات، ينصركم ربكم ويعيد لكم المكان المفقودة. وبهذا القدر نكتفي، لأن هذا المقام تجو إلى تفصيلات، والمقام ضيق، فربما يشرح الله عز وجل صدر أخي آمن غدا بإذن الله ليفصل لكم ما أجملناه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, der Sheikh schwört bei Allah und sagt, wallahi, wir werden nicht nochmal zurückkommen in dieser Stellung, die wir damals besaßen, weltweit. Wir werden nicht dazu zurückkommen, erst wenn wir zum Gebet zurückkehren. Und der Imam gibt eine Ayah, scheinbar redet über was anderes. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, denn Allah verteidigt diejenigen, die glauben. Und Allah hat in einer anderen Stelle das Gebet als Glaube bezeichnet. Das heißt, Allah Azza wa Jalla verteidigt die Gläubigen, Allah verteidigt die Betenden. Wo steht das? Oder fantasierst du deine Interpretation, wie du willst? Nein, wir haben darüber sogar in Jum'a gesprochen. Nachdem Rasulullah sallam die Qibla geändert hat, die Munafiqin haben gesagt, alle eure Gebete sind verloren gegangen, weil ihr zu falschen Qibla gebetet habt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ. Allah hätte doch euer Iman nicht, yani, nichtig gemacht. Iman hier bedeutet, euer Gebete nicht nichtig gemacht. Denn Allah ist gnädig mit seinen Dienern. Von daher, zu dem Gebet sollten wir zurückkehren, falls wir noch die Ehrung zu dieser Umma kommen sollten. Allah subhanahu wa ta'ala, ich nehme diese Ayat schnell, Allah ist derjenige, der es befohlen hat, dass die Moscheen gebaut werden und dass sie hoch erbaut werden, dass dort der Name Allah subhanahu wa ta'ala gedenkt wird. Und die Ayat, er sagt, barakallahu fi, wir können die nicht detaillierter sprechen, aber mir ging es hier um diesen paar Gedanken, die in meinem Kopf gingen. Die Moschee tut die Bindestelle zwischen die beiden Fundamenten, mit der diese Umma lebt und weiter existieren würde. Auch nur mit denen. Die Beziehung zu Allah und die aufrichtige Beziehung auch unter den Menschen. Die Moschee ist die Schnittstelle zwischen deiner Beziehung zu Allah und deiner Beziehung zu den Mitmenschen. Da treffen sich die Leute für die fünf Gebete. Da tun sich die Leute den Salam verbreiten, wie wir in dem Dars vorher gesehen haben. Da fragt der Kranke, der Gesunde nach seinem kranken Bruder. Da fragt der Reiche nach dem Armen. Und da lässt sich die wahrhaftige und die wahrhaftige Imanbrüderlichkeit feststellen. Daher kümmert euch um eure Moscheen, pflegt eure Moscheen sowohl in ihrer Ausstattung als auch im Aufbau des Menschen. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten. Und vielleicht der Sheikh Amin würde inshallah ta'ala morgen zum Asr-Gebet und auch zu dem Maghrib-Gebet fortsetzen, was wir hier angefangen haben. Und Allah Azza wa Jalla weiß am besten. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanakallahu wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.